Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon-Peter Karamza.
Servus beim Kaffeehaustalk, wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute dürfen wir mit Alfred Neugebauer erstmals einen Gast aus dem American Football bei uns begrüßen. Alfred ist bei den Dacia Vienna Vikings Vorstandsmitglied und im operativen Geschäft für das Sponsoring und Eventmarketing zuständig. Alfred, servus beim Kaffeehaustalk. Schön, dass du bei uns zu Gast bist.
Hallo, grüß euch, danke für die Einladung.
Servus Alfred, ich übernehme den Ball gleich vom Lorenz und stelle dich unseren Hörern kurz vor. Du bist Wiener, 58 Jahre jung. Jung muss man vor allem deswegen sagen, weil wenn man vor dir sitzt, sitzt man einem Henker gegenüber und das ist in dem Alter ja wirklich nicht mehr alltäglich, aber dazu kommen wir gleich noch zu sprechen. Henker führt mich aber zu deinen Anfängen im Leistungssport. Du hast nämlich den Weg in den Leistungssport übers Bodybuilding in den circa in den 1980er Jahren gefunden. Und diese Karriere wurde gekrönt durch den Vize-Europameistertitel 1987 sowie den doch hervorragenden vierten Platz bei der Weltmeisterschaft in Las Vegas 1989. Vom Leistungssport in Sportbusiness bist du dann über den österreichischen American Football Club, die Vienna Vikings, gekommen, für die du mittlerweile seit 1995 den Vertrieb verantwortest und auch Vorstandsmitglied bist. Sofern es Alfreds Zeit erlaubt, wirft er sich auch noch für das Golfmagazin Simply Golf ins Zeug, wo er für die Vermarktung von Inseraten zuständig ist. Privat ist Alfred glücklich vergeben, lebt mit seiner Freundin in Wien und hat auch heute sein jüngstes Baby mitgebracht. Ich sehe ihn jetzt gerade nicht, da hinterm Tisch liegt er, der Nacho, ein spanischer Wasserhund, ein optisches Wunder, kann jedem nur empfehlen, einmal zu googeln, spanischer Wasserhund, spektakuläre Tiere.
Alfred, Simon hat schon gesagt, du kommst aus dem Bodybuilding. Wenn man dir anschaut, könnte man glauben, du ernährst dich rein von Wasser, Thunfisch und Proteinshakes. Dürfen wir dir trotzdem einen Kaffee servieren?
Sehr, sehr gerne. Und zwar trinke ich den Kaffee immer gerne stark und schwarz. Leider ist ja natürlich in meinem Alter nicht mehr so viel übergeblieben. Das ist ganz lustig, man entwickelt sich wieder zurück. Ich habe mit 16 begonnen bei 1,84 Meter und 59 Kilogramm. Mein höchstes Wettkampfgewicht war 113 Kilogramm, ziemlich fettfrei. Und jetzt habe ich 92 Kilo, leider nicht fettfrei. Also das heißt, mit zunehmendem Alter wird man leider die Muskelmasse wieder relativ leicht, trotz Trainings, los.
Die 1,84 hast du aber noch, oder?
Nein, ich bin gewachsen in der Zwischenzeit. Ich würde sagen, aber nur in den ersten zwei Jahren. Also ich war mal 1,87, sofern meine Bandscheiben nicht komplett weg sind, bin ich es noch einigermaßen.
Und zurückkommend nochmal kurz zum Kaffee, wie viele schwarze gibt es da am Tag?
Unterschiedlich, meistens in der Früh ziemlich große Portionen. Ich habe so eine Milliliter Filterkaffeemaschine mit Mahlwerk, die man irrsinnig jüngern kann. Also da kann der Löffel wirklich drinnen stecken in dem Kaffee. Und wenn ich dann trainieren gehe, irgendwann im Laufe des Tages oder am Nachmittag, dann noch einmal. Aber Kaffee ist schon gut, aber ohne Milch, weil meines Erachtens erkennt man die Qualität eines Kaffees immer nur, wenn keine Milch drinnen ist. Und mit Süßstoff, weil Zucker esse ich seit meinem 16. Lebensjahr hin und wieder nur in Form von Eiscreme.
Komplett ohne Zucker?
Komplett.
Oder nur ohne, wie soll ich sagen, ohne klassischen Zucker, weil es ist ja sogar in Gulasch-Fertigpackungen von diversen bekannten Fertiggerichtsmarken ist ja auch da Zucker drin. Ja,
fast überall in fertigen Nahrungsmitteln ist Zucker drinnen, aber auch esse ich das nicht oder nur ganz selten oder in Notfällen. Und das Süßstoff wahnsinnig ungesund ist, also da bin ich das beste Beispiel dafür. Kommt drauf an, weil ich wirklich wahnsinnig hohe Dosen, vor allem in meiner Bodybuilding-Zeit, in der Diätphase verwendet, weil das Einzige war, was so ein bisschen Ersatzbefriedigung war, weil das halt süß war. Und wir haben gedacht, ja alles, also gerade, dass wir diese Süßstofftabletten nicht gelutscht haben, das war ja, kann man sich nicht vorstellen, wenn man zweimal am Tag trainiert, unter 1000 Kalorien isst, auf welche Idee man da kommt, was man alles kauen könnte.
Kommen wir nun zum seriösen Teil des Podcasts und vor allem zu dem, warum wir halt wirklich beieinander sitzen, nicht wegen einem Kaffee, sondern wegen deiner Sportbusiness-Laufbahn. Wir haben uns ein bisschen mit dir beschäftigt im Vorhinein, haben recherchiert und da ist uns ein Fakt oder eine Station in deiner Ausbildung besonders ins Auge gestochen. Man hat nämlich, oder du hast bei einem deiner Social Media Profile angegeben, dass du eine gewisse Baumschule besucht hast. Daher die Frage, wie hat es dir dort gefallen und was hast du fürs Leben mitgenommen?
Prinzipiell ist das nur ein Synonym dafür, dass ich nicht studiert habe. Aber hat auch einen Hintergrund, da ich sehr auf Natur verbunden bin und meine Eltern einen Garten in Otterkring hatten und ich konnte dort eben mich lustigerweise als Kind und Jugendlicher irrsinnig in der Kleingärtnerei betätigen, was also wirklich lustig war. Und ich heute noch immer sehr naturverbunden bin und oft Kinder, eigentlich, die mir sehr leid tun in der Stadt drinnen, die vor einem kleinen Hund erschrecken, nicht mehr wissen, welcher Baum das ist, welche Blume das ist. Also dieser Zugang war mir damals gegeben und Baumschule war, wie gesagt, nur eine Bezeichnung dafür, dass meine höhere schulische Ausbildung nicht stattgefunden hat.
Kinder, Jugendliche träumen ja vom Profifußball, vom Formel-1-Rennfahrer vielleicht, die Karriere als Journalist, als Radioreporter, Fernsehmoderator. Dich hat es zum Bodybuilding verschlagen. Wie kommt man als Jugendlicher zum Bodybuilding?
Indem man eine ballose Jugend hatte. Also beim Fußballspielen haben sie mich prinzipiell ins Tor gestellt. Und schon da habe ich die Leute schwer verletzt, unabsichtlicherweise. Mein Vater wollte, dass ich Tennis spiele auf seinem Tennisplatz, wo er Mitglied war. Das war also, wie gesagt, auch wieder ein Ball, mit dem ich nichts anfangen konnte. Und dann war damals in dieser Zeit gab es diese Serie Kung Fu mit David Carradine, diese Serie im Fernsehen. Und das haben in Wien unzählige Selbstverteidigungsstudios eröffnet. Und in dem einen, wo ich im Trainieren war, haben sie einen Kraftraum dazu gemacht. Und mein erster Eindruck da drinnen war, da gibt es so viele Bänke, wo man sie hinlegen kann. Und er ist ein extrem fauler Hund. Da habe ich mir gedacht, das ist ein Sportart für mich, da kann ich mich überall hinlegen. Was dann wirklich daraus wird, das wusste ich nicht, sonst hätte ich es gar nicht begonnen. Aber das war so da eigentlich die falsche Einschätzung, die mich zu diesem Sport gebracht hat. Aber mein Ziel war, also ich wusste mit 16 nicht, was ich machen sollte. Also es hat mich genau nicht wirklich viel interessiert und das, was mich interessiert hat, daraus hätte man keinen Beruf machen können. Und durch dieses Training, ich habe im ersten Monat 10 Kilo zugenommen, habe mich auch komisch, da kannst du irrsinnig verändern mit Ernährung, mit Training und später natürlicherweise mit anderen Zusätzen auch, weil das, ohne dem geht es natürlicherweise im Leistungssport nicht. Das war halt irrsinnig faszinierend, weil man praktisch Bildhauer seiner selbst ist. Dass man natürlich da am Anfang ein bisschen einen Minderwertigkeitskomplex haben muss, ist auch klar, weil sonst fängst du damit nicht an. Also ein von Natur aus gut gebauter Jugendlicher, muskulöser, muss jetzt nicht zwangsläufig mit einem Kraftsport beginnen, aber bei mir war das, ja, also ich war sehr dünn.
Zusätzliche Mittel, Leistungssport, von was sprechen wir da?
Ja, natürlicherweise Anabolika, weil du kannst nicht am Tag zweimal 1,5 Stunden trainieren, dich unter 1000 Kalorien ernähren, mit unter 5% Körperfett bei einer Meisterschaft antreten, das ist unmöglich. Aber es war halt, abends Gott sei Dank, die Gnade der frühen Geburt, weil zu meiner Zeit hat man das noch unter ärztlicher Überwachung gemacht und die Dinge, die man verwendet hat, hat man aus der Apotheke bekommen. Mittlerweile ist es so, du kriegst in der Apotheke fast nichts mehr und diese Leute oder generell in Sportarten müssen Dinge beziehen, die von weit her kommen und wo man nicht genau weiß, was das genau beinhaltet. Und also durchschnittliche Bodybuilder heutzutage werden belasten das Sozialsystem nicht sehr lange.
Bodybuilding Österreich, man denkt dann unweigerlich an Arnold Schwarzenegger. Hast du den irgendwann einmal persönlich kennengelernt?
Ja, in meiner Zeit. Ich habe mit 3 Jahren drüben in Los Angeles in the Mecca of the Bodybuilding gelebt. Das war schon ganz lustig, weil Arnold ist natürlich eine andere Generation und als ich drüben war, da hat er gerade diese Conan-Filme gedreht, aber es war schon sehr, sehr lustig. Vor allem beim ersten Mal begeht man den Anfängerfehler beim Arnold, der natürlicherweise mit einem ins Gespräch kommt, wenn er merkt, dass man also deutschsprachig ist und vor allem aus Österreich. und wo es dann noch ein Training heißt, komm, wir gehen alle frühstücken, komm mit, und du fühlst dich wahnsinnig geehrt, jetzt in dieser Gruppe mit Schwarzenegger und seinen besten 10 Haberern frühstücken zu gehen. Und als das Essen serviert wurde, kam es ja erstmal irgendeine Portion, die dieselbe war, wie ich und der Arnold bestellt habe. Und er nimmt den Teller und sagt, na, isst du, weil du bereitest dich gerade vor, du wächst immer mehr. Dann kommt es zum Zahlen und er sagt, leider kein Geld mit, kannst du das übernehmen? Und was du natürlich dann unweigerlich tust und danach hast, Anfängerfehler, so geht es jedem. Und es war so herrlich. Und jedes Mal, wenn er dann danach gesagt hat, gehen wir frühstücken, gesagt, geht's ja frühstücken. Also das war atemberaubend. Aber da lernt man wieder, reiche Leute werden nicht reich durch Geld ausgeben, sondern durch Sparen.
Absolut. Ja. Je reicher du bist, desto weniger gibst du normalerweise aus. Genau. Deine Liebe zur Fitness, zum Bodybuilding hat dich dann auch dazu geführt, dass du eine Beteiligung am Fitnessstudio Top Gym in Wien hattest. Betreibst du das heute noch?
Nein, ich habe das damals mit einem Partner gegründet, der sich relativ rasch nach Amerika absentiert hat. Ich hatte dann einen zweiten Partner, ich brauchte jemanden, der im operativen Geschäft tätig ist, weil ich ja selber mit meinen Werbeverträgen meistens in Deutschland unterwegs war. Ich habe es 87 aufgesperrt. Der Ralf Möller, den man vielleicht noch kennt aus Film und Fernsehen, der hat damals ein Buch fotografiert bei mir, kurz vorm Aufsperren, und hat einige Scheiben weiß lackiert. Die gibt es heute noch in dem Studio, das immer sehr lustig ist, mit nur 4 Scheiben, die noch nicht mehr ganz weiß wie früher sind. Und in dem Buch hat, glaube ich, nur eines rausgebracht, der Trainingsbuch, sieht man heute noch die Fotos aus dem Top Gym. Und wirklich, wirklich nette Geschichte. Und also es ist fast ein bisschen ein Museum geworden. Nein, aber ich habe das Studio dann 1995 verkauft und habe eben begonnen, als ganz am Anfang im österreichischen Footballverband zu arbeiten, ein paar Monate, weil dort eine Europameisterschaft anstand. Und ich für die Pressearbeit zuständig war, was sehr lustig war, weil ich konnte nicht keinen Computer bedienen. Also ich bin aus der Schule raus, da hat man begonnen, mit Computern im Unterricht zu arbeiten. Maschinenschreibkurs habe ich auch keinen gemacht, und ich habe dann an einem Apple-Computer das erste Mal in meinem Leben einen Computer bedient, wobei ich sehr dankbar bin, weil sonst wüsste ich heute noch nicht, wie ich mit dem Zeugs umgehe, weil ich damals im Studio 20 Angestellte gehabt und die haben das halt für mich gemacht, weil was mache ich in einem Computer drinnen? Und das Internet war ja damals in den 80er Jahren ja noch nicht so, dass man es haben musste. Und ja, also das waren so die ersten Schritte im Top Gym. Dann kam eben der Verband, und als diese Europameisterschaft vorbei war, wo die Vermarktungsagentur...
Bei Alfred, den weiteren Berufsweg, den gehen wir schon noch durch. Okay. Bleiben wir noch einmal kurz bei der Fitness. Wobei, Lorenz, du hast noch eine Frage.
Ja, kleines Detail. Du hast da vorher einen Satz erwähnt, Werbeverträge in Deutschland. Um was geht's da?
Das waren Firmen, die Zusatznahrungsmittel wie Proteine, Vitamine, Elektrolytgetränke anbieten. Das war relativ rasch ein sehr großer Markt. Nach den Arnold-Filmen ist dort die Fitnessszene in Deutschland explodiert. In jedem Kuhstall wurde eine Drückerbank reingestellt, Gym drüber geschrieben oder Fitnesscenter drüber geschrieben, Großraumstudios aufgemacht, Multifunktionsanlagen, die natürlich dann relativ rasch in Konkurs gingen, mit Tennis, Fitness, also da gab es Dinge, die sich rasch wieder erledigt haben, aber das war so die Blütezeit. Und diese Firma brauchte ein Testimonial, ja, der ist ein Aushängeschild. Und ich war einmal in Deutschland, das war die FIBO, das war die Fitness- und Bodybuilding-Messe, das war, glaube ich, damals die zweite, die war noch in Köln. Und irgendwie als Österreicher kamst du in Deutschland recht gut an, weil die Leute dich zwar nicht verstanden haben, aber gesagt haben, das klingt sehr nett, was der erzählt. Und irgendwie haben die einen an mich gefressen, haben den anderen Österreicher den Vertrag nicht mehr verlängert und haben mir den gegeben. Und von heute auf morgen war ich im Schnitt im Monat 2 bis 3 Wochen in ganz Deutschland mit Seminaren und Auftritten unterwegs. Also Seminare, wo ich den Leuten erklärte, wie man trainiert, wie man sich ernährt. Und Auftritte bei Meisterschaften als Gast da. Und ich kenne also Deutschland besser als Österreich, weil, wie es halt immer so ist, der Prophet im eigenen Land. Also ich habe vielleicht 10 Seminare in Österreich gehalten. Also das war für einen österreichischen Studiobesitzer anscheinend nicht interessant, für einen Deutschen schon. Aber das ist, glaube ich, auch heute noch in vielen Sportarten so.
Welchen Stellenwert hat Fitness, körperliche Fitness für dich heute?
Ja, das ist für mich wie Essen, Schlafen, Duschen. Das muss jeden Tag sein in irgendeiner Art und Form. Also ob das jetzt Runde Golf ist oder viermal bis fünfmal in der Woche das Fitnesscenter. Es gehört einfach dazu, also ein Tag ohne Bewegung, ja, das kriege ich vielleicht einen Tag hin, beim zweiten Tag wird es schon schwierig und am dritten Tag geht es gar nicht mehr.
In welchem Fitnesscenter trainierst du derzeit?
Ja, immer noch im Top Gym am Greilplatz im 19. Bezirk, weil das immer noch, also sind noch wahnsinnig viele Leute von meiner Anfangszeit und in der Corona-Phase hat man natürlich viel zu Hause trainiert, aber das war stinkfad. Ich gehe ins Studio, um mich mit den Leuten auch zu unterhalten. Es ist praktisch so wie ein Kaffeehausbesuch mit körperlicher Betätigung.
Bodybuilding, American Football, das sind Randsportarten.
Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamzer.